Lasst uns wieder den Römerbrief aufschlagen. Römerbrief Kapitel 12. Wo wir das letzte Mal schon die ersten beiden Verse vordringlich miteinander betrachtet haben. Römerbrief Kapitel 12. Da möchte ich heute lesen die Verse 9 bis 21. Römer Kapitel 12, die Verse 9 bis 21. In meiner Übersetzung steht hier in der Überschrift Liebe im praktischen Leben. Liebe im praktischen Leben. Und Paulus sagt hier in Vers 9 und folgenden Versen, die Liebe sei ungeheuchelt. Hasset das Böse und hanget dem Guten an. In der Bruderliebe seid gegeneinander herzlich. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Fleiß lasset nicht nach. Seid brennend im Geist. Dienet dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung. In Trübsal haltet stand. Seid beharrlich im Gebet. Nehmet Anteil an den Nöten der Heiligen. Befleißigt euch der Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und fluchet nicht. Freuet euch mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu dem Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Befleißiget euch dessen, was in aller Menschen Augen edel ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächet euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern gebet Raum dem Zorne Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn, dürstet ihn, so tränke ihn. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Die Überschrift der heutigen Predigt heißt, Veränderung hat Auswirkung. Veränderung hat Auswirkung. Diejenigen, die letzten Sonntag unter uns waren, die wissen noch, dass wir das Thema hatten, lass dich verwandeln. Lass dich verwandeln. Unter anderem hatten wir uns angesehen, dass eben eine Veränderung oder eine Verwandlung von innen heraus geschieht. Veränderung oder Verwandlung fängt zuerst im Herzen an und geht auf die Gesinnung des Menschen über. Der Apostel Paulus sagt, verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes. Verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes. Es soll also eine Wesensveränderung stattfinden, eine Verwandlung. Das ist Gottes Wille für uns. Und das kann natürlich nur stattfinden, und das ist Grundvoraussetzung, wenn der Heilige Geist Gottes in einen Menschen gekommen ist. Anders ist es aussichtslos, anders geht es gar nicht. Und gerade heute, an diesem Tag, an Pfingsten, da denken wir ja ganz besonders an die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und er befähigt uns für diese Dinge, wo wir in diesem Text lesen. Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und mit dem Heiligen Geist, da kommt neues Leben in uns hinein. Es ist das ewige Leben Jesu, das wir mit dem Heiligen Geist bekommen. Und dieses neue Leben, das möchte sich nun in jedem Gläubigen, in dir und in mir, durch den Heiligen Geist entfalten. Und für diesen Entfaltungs- bzw. Veränderungs- oder Verwandlungsprozess, wie wir das nennen mögen, steht das griechische Wort Metamorphose. Das haben wir uns in der letzten Predigt auch betrachtet. Und es ist dasselbe Wort, das auch für diesen Verwandlungsprozess steht, wenn eine Raupe zu einem Schmetterling wird. Wenn eine Raupe zu einem Schmetterling wird. Und das ist ein enormer Veränderungs- bzw. Verwandlungsprozess. Ja, wenn man es nicht wüsste, wenn man so einen Schmetterling sieht, dass der Schmetterling aus einer Raupe hervorgegangen ist, so würde man es kaum fassen. Man würde es kaum für möglich halten. Nun, wenn der Herr Jesus in dein und mein Leben gekommen ist, dann möchte er eben durch seinen Geist dein Leben neu machen. Und er möchte dein Leben ganz neu gestalten. Das neue Leben ist durch den Heiligen Geist ja da. Es ist ja in dich hineingekommen. Es ist vorhanden. Doch dies möchte jetzt auch zur Auswirkung kommen. Und dazu ist es eben nötig, alle Charaktereigenschaften abzulegen, die nicht dem Herrn wohlgefällig sind, und den Herrn Jesus anzuziehen. Das ist das Ziel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist möchte nun das Leben und das Wesen Jesu an dir und an mir sichtbar machen. Und das ist der Schmetterling, der in seiner Pracht und Herrlichkeit, wenn ich es mal so sagen darf, aus dir und mir hervorkommen möchte. Gott möchte aus deinem Raupenwesen einen Schmetterling machen. Das Leben Jesu hat Auswirkungen. Und eine Verwandlung oder eine Veränderung, die soll eben von innen heraus stattfinden. Frage: Geschieht eine Verwandlung, wenn wir an den Herrn Jesus glauben? Geschieht tatsächlich Veränderung? Siehst du was in deinem Leben? Hat sich schon was geändert? Hat eine Verwandlung schon stattgefunden? Ja, da dürfen wir uns ganz sicher sein. Gott arbeitet an dir und an mir. Vielleicht nehmen wir das manches Mal gar nicht so wahr, aber Gott arbeitet jeden Tag an dir. Gottes Geist möchte diese Veränderung an dir und an mir hervorbringen. Bei einer Männerfreizeit erzählte ein Lastwagenfahrer von der Veränderung, die der Herr Jesus in seinem Leben bewirkt habe. Das konnten zunächst ein paar nicht so ganz annehmen, und dies wurde kritisch gefragt, ob er ein konkretes Beispiel dafür nennen könnte, dass er jetzt anders sei als früher. Und der LKW-Fahrer, der überlegte kurz und dann sagte er: Naja, wenn ich merke, jemand fährt so dicht hinter mir her, also hinter meinem LKW, dass er mir fast die Hinterklappe eindrückt, so fahre ich nicht mehr wie früher dann auf den Straßenrand, damit die Kieselsteine gegen seine Motorhaube geschleudert werden. Also das macht jetzt nicht mehr Satan, den an Jesus glaubt. Ja, und das ist sicherlich eine der vielen Verhaltensweisen, die aus einem verwandelnden Wesen durch den Heiligen Geist hervorgehen. Das ist mal was ganz Grobes, sicherlich sind es noch andere. Aber vorher, da war er sehr schadenfreudig, dem lasse ich mal was auf die Haube knallen jetzt. Aber es geht heute in unserer Predigt um diese Veränderung, um diese Verwandlung. Und Veränderung hat Auswirkung, das ist ja unser heutiges Thema. Veränderung hat Auswirkung. Es geht nämlich in unserem Text heute um eine Menge neuer Verhaltensweisen, die aus dieser Veränderung durch den Geist hervorkommen. Eine ganze Auflistung an neuen Verhaltensweisen kommt uns in diesem kurzen Textabschnitt hier ab Vers 9 entgegen. Und vielleicht denken wir ja manches Mal, wenn wir solche Texte lesen, nach da drückt man jetzt Paulus eine oben drauf. Jetzt musst du das tun und musst jenes tun und so sollst du dich verhalten und so soll es bei dir sein. Aber wir müssen uns das immer vor Augen halten. Paulus möchte uns hier keine Zwangsgesetze aufdrücken, nein. Sondern das ist etwas, was eigentlich das Kind Gottes durch den Heiligen Geist kennzeichnet. Es ist keine Zwangsausführung, die uns hier aufgelastet wird. Sondern es ist etwas, was der Heilige Geist eigentlich ganz automatisch aus deinem Leben hervorbringen will. Ich möchte es einmal so ausdrücken: Aus der Raupe geht nun der Schmetterling hervor. Doch jetzt muss der Schmetterling seine Flügel ausbreiten und auch beweisen, dass er fliegen kann. Wäre ein komischer Schmetterling, wenn er nicht fliegen könnte. Sonst wäre es ja ein sehr merkwürdiger Schmetterling. Die Raupe vorher, die konnte nichts anderes als kriechen. Doch der Schmetterling, der hat jetzt die Möglichkeit zu fliegen. Das ist das Schöne. Und ich möchte es mal vergleichen mit unserem alten Menschen. Der alte Mensch in seinem sündhaften, egoistischen Verhalten, der konnte nichts Geistliches hervorbringen. Geistlich gesehen konnten wir tatsächlich nur kriechen. Es war kein geistliches Leben da. Doch seit der Heilige Geist in deinem und meinem Leben Raum genommen hat, seit er in dein und mein Leben gekommen ist, werden wir von Gottes Geist, ich möchte mal sagen, befähigt zu fliegen. Ich meine, wir sind immer noch mit beiden Beinen auf der Erde. Aber wir sind fähig, das geistliche Leben zu leben. Und damit, das meine ich hiermit mit Fliegen. Es sind also ganz andere Voraussetzungen da, als vorher da waren. Es ist kein irgendwie ein Zwangschristentum oder was, sondern es ist eine Entfaltung, die aus dir und mir hervorkommt, wenn wir wirklich Gott ergeben sind. Und wenn man eben so einen Schmetterling betrachtet und er dann so fliegen kann, wenn er voll in seinem Element ist, das ist etwas sehr Schönes. Und dann noch seine Farben sieht, das ist also eine Freude, sowas anzusehen. Ähnlich mag es bei uns Kindern Gottes sein. Durch den Heiligen Geist haben wir neues Leben bekommen und er möchte uns an uns nun das Leben des Herrn Jesus offenbar machen. Und wenn man das Leben an dir und an mir sieht, das ist sicherlich etwas Herrliches, das ist etwas Schönes. Das ist etwas Anziehendes. An unserem Leben und an unseren Verhaltensweisen, an unserem Charakter soll nun etwas von Gottes Herrlichkeit sichtbar werden. Und es wäre wirklich schön, wenn das mehr und mehr geschehen würde. Nun möchte ich uns zunächst fragen, was möchte denn der Heilige Geist zunächst aus dir und aus mir hervorbringen? Was möchte er denn so an den Tag legen in den Charaktereigenschaften? Nun, ich bin davon überzeugt, dass es zunächst die Frucht des Geistes sein soll. Das, was der Heilige Geist aus deinem und meinem Herzen hervorbringen will. Wir denken da an Galater 5, Vers 22, wo uns diese Früchte so vor Augen gestellt werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder wie es andere übersetzen, Selbstbeherrschung. Bei der Frucht des Geistes steht auch hier in erstaunlicher Weise, was zuerst? Nummer eins, die Liebe. Nummer eins, die Liebe. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Und es ist ja selbst der Geist der Liebe, den wir hier empfangen haben. Und das scheint uns hochinteressant zu sein, auch hier in Kapitel 12, in diesem neuen Abschnitt ab Vers 9, setzt Paulus wiederum die Liebe an die erste Stelle. Also hat die Liebe doch eine hohe Bedeutung, auch wenn wir allgemein die Schrift lesen. Die Liebe hat eine ganz hohe Bedeutung und Rangstellung. Und er führt als erstes hier aus in Vers 9 die Grundlage. Grundlage, die Liebe. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasset das Böse, hanget dem Guten an. Und das ist eigentlich der Vers, aus dem fast die ganze Predigt entspringt. Die Liebe sei ungeheuchelt. Erster Punkt, die Liebe. Wir wollen uns etwas mit der Liebe beschäftigen. Erstens die Liebe. Wir wissen, dass hier nicht irgendeine Liebe gemeint ist. Nicht irgendeine Liebe, sondern Paulus spricht von der Liebe. Die Liebe. Die Liebe sei ungeheuchelt. Was für eine Liebe. Er spricht hier von der Liebe, von der wir bereits in Römer 5, Vers 5 gelesen haben. Was steht in Römer 5, Vers 5? Vielleicht sollten wir das mal aufschlagen. Sind wir ganz in der Nähe. In Römer 5, Vers 5 im zweiten Teil heißt es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen. Von der Liebe spricht Paulus jetzt auch hier in Kapitel 12, Vers 9. Von der Liebe, die ausgegossen worden ist in unser Herzen, und das ist der Heilige Geist selbst. Es ist Agape, die Liebe Gottes. Es ist die Liebe, welche sich nicht auf die Attraktivität oder auf die Sympathie einer anderen Person bezieht. Nein, es ist die göttliche Liebe, die weit darüber hinausgeht. Es ist die Liebe, welche für dich und für mich sogar bis ans Kreuz gegangen ist. Es ist die Liebe, welche ihr Leben am Kreuz gelassen hat, damit andere leben können. Der Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und deshalb ist er diesen Weg ans Kreuz gegangen. In dieser göttlichen Liebe, in der Agape. Es ist die Liebe, welche ihre Hände und Füße im Kreuz durchbohren ließ. Es ist die Liebe, welche sein sündloses Blut für Sünder dahingegeben hat. Und liebe Freunde und Geschwister, wenn wir die göttliche Liebe in ihrem vollen Umfang erkennen wollen, dann können wir nichts anderes tun als auf das Kreuz schauen. Wir müssen auf das Kreuz schauen. Dann erkennen wir, was die Liebe Gottes bedeutet oder den Umfang der Liebe Gottes. Wenn wir die Liebe Gottes erkennen wollen, dann müssen wir auf das Kreuz schauen und das Leben unseres Herrn Jesus ansehen. Wie kam bei ihm die Liebe Gottes zur Auswirkung? Er kam in diese Welt, um Gottes Willen zu tun. Er kam aus Liebe zu uns Menschen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er kam, um sein Leben zu geben, zu einer Erlösung für viele. Ja, und er liebte die Seinen sogar, so heißt es in der Heiligen Schrift, bis zum Tod. Es ist eine Liebe, die den Willen Gottes in aller Selbstverleugnung tut, wie wir es am Herrn Jesus gesehen haben. Er hat es getan. Es ist keine Liebe, die sich selbst aufbrüstet oder sich selbst darstellt oder, wie ich vorhin sagte, aus Sympathie handelt. Nein, es ist eine selbstlose, unparteiische Liebe. Und es hat auch nicht viel mit Gefühl zu tun. Wir meinen, es ist Liebe da, wenn ein großer Gefühlsschwall da ist. Nein, es hat vielmehr etwas damit zu tun, dem Willen Gottes ergeben zu sein, im Gehorsam des lebendigen Gottes zu leben. Herr, füll mich neu mit deinem Geiste, das haben wir vorhin gesungen. Das wünschen wir uns sicherlich alle. Aber liebe Geschwister, das hat zunächst nichts mit Gefühlen zu tun. Das hat damit etwas zu tun, ob ich den Willen Gottes tun will und ob ich ihm wirklich aus Liebe zu ihm Gehorsam leisten will. Und wenn das bei uns zu finden ist, dann wird auch die Fülle des Geistes vorhanden sein. Bitte kein Gefühlsschwall und keine Sympathie oder Antisympathie oder Empfinden oder was weiß ich alles. So hat der Herr Jesus nicht gehandelt. Der Herr Jesus, der hat selbstlos gehandelt. Und er hat damals schon dich und mich gesehen. Und wenn wir uns heute in seinem Licht betrachten, dann müssen wir uns fragen, wie kam der überhaupt dazu, mich damals schon im Kreuz zu lieben? Für mich ins Kreuz zu gehen? Kann da einer von uns hier drinnen sagen, dass er es wert ist, dass der Herr Jesus für ihn ins Kreuz gegangen ist? Und die Strafe, die wir verdient hätten, dass er sie schon für uns auf sich genommen hat am Kreuz. Ich denke, wir können das gar nicht im Vollmaß erfassen. Hoffentlich erfassen wir es, und ich denke, wir erfassen es auch wirklich, wenn wir bei ihm sind, was es wirklich ihn gekostet hat und von was er uns bewahrt hat und herausgeholt hat. Aus dem ewigen Tod, aus der ewigen Strafe, aus dem ewigen Verderben. Die Liebe Jesu, eine selbstlose Liebe, die sich am Kreuz für dich und für mich dahingegeben hat. Und wenn wir in diesen Textabschnitt hineinschauen, den wir jetzt gelesen haben in Römer 12, ab Vers 9, dann sehen wir, dass aus dieser Liebe heraus ein ganz neues Verhalten hervorgeht. Eigentlich, was Paulus hier schreibt, müsste für uns fast eine Selbstverständlichkeit sein. Es sollte für uns eigentlich nur einen Hinweis sein, aha, so ein bisschen so eine Leitplanke, aber eigentlich sollte das weitgehend alles da sein. Eine Selbstverständlichkeit. Es sollte für uns beinahe eine Selbstverständlichkeit sein, wie beim Schmetterling das Fliegen eine Selbstverständlichkeit ist. Er fragt sich auch nicht lang, kann ich eigentlich fliegen? Nein, er breitet einfach die Flügel aus und fliegt, weil er die Befähigung dazu bekommen hat. Der Apostel Paulus sagt, die Liebe sei ungeheuchelt. Und da möchte ich als zweiten Punkt darauf zu sprechen kommen, die Echtheit der Liebe. Zweitens, die Echtheit der Liebe. Man könnte sich vielleicht fragen, warum sagt der Apostel Paulus hier, die Liebe sei ungeheuchelt? Muss man das sagen? Naja, wahrscheinlich schon. Wenn wir uns ein Stück weit kennen und unser Herz kennen, dann werden wir uns manches Mal beobachten, dass es manchmal nicht so ganz echt oder transparent ist. Ich hoffe im Allgemeinen schon. Oder dass wir uns einander nichts vorspielen wollen. Aber manchmal kann schnell ein bisschen Heuchelei oder eine Scheinfrömmigkeit da sein. Es gibt die Gefahr im Christsein, und das weiß auch unser Herr und Gott, das wusste auch schon der Apostel Paulus, dass man im Christsein vielleicht auch mal etwas vorspielen kann. dass man vielleicht auch hier in der Gemeinde oder unter Geschwistern oder auch vor Ungläubigen etwas vorspielt oder etwas darstellen möchte, was in Wirklichkeit gar nicht unbedingt da ist. Manches Mal meinen wir auch vielleicht vor Ungläubigen uns so gut darstellen zu müssen. Ja, wir sind ja die Gläubigen, jetzt muss ich mich auch bemühen und so. Und auf der anderen Seite ist es vielleicht gar nicht so in der Weise vorhanden. Ja, ich meine, im Gottesdienst ist dies vielleicht im Allgemeinen auch kein Problem. 2 Stunden kann man sich schon mal bemühen, freundlich zu sein und die Geschwister auch mal zu umarmen. Wenn man sich 14 Tage nicht mehr gesehen hat, vielleicht noch umso herzlicher. Doch es ist halt immer die Frage, ist es wirklich echt oder ist wirklich nur so eine Scheinfreundlichkeit? Vielleicht denkt der eine oder andere, gut, wenn ich diesen oder jenen dann wieder eine Woche lang gar nicht mehr zu Gesicht bekomme. Oder wenn ich nicht so eng mit ihm irgendetwas zu tun habe. Ach ja, es ist schon ein Stück weit anstrengend, immer diese Bruderliebe und freundlich zu sein. Und vielleicht ist es manches Mal auch tatsächlich mühevoll und auch etwas künstlich. Doch, liebe Geschwister, da müssen wir uns fragen, ist es dann wirklich diese Liebe, die von Gott herkommt? Ist es diese Agape-Liebe, wenn es uns schon mühevoll und anstrengend wird? Natürlich kann man auch mal müde sein und auch mal schlapp sein nach so einer anstrengenden Woche. Und man braucht auch Zeiten des Ausruhens und der Erholung, dass man mal nicht so gut drauf ist. Das ist möglich, deswegen bin ich nicht gleich ein Heuchler. Und dann immer nur Gemeinde und Geschwister, das kann auch tatsächlich mal etwas zu viel werden, wenn es zu oft vorkommt. Auch das kann sein. Doch es ist sicherlich ein Problem, wenn wir grundlegend die Glaubensgeschwister nicht von Herzen lieben können, wenn es grundlegend nicht da ist. Dann läuft irgendetwas verkehrt. Wenn ich die Glaubensgeschwister nicht so annehmen kann, wie Gott sie angenommen hat, dann stimmt etwas nicht in unserem Herzen. Wenn ich mich auch nicht besonders für die Geschwister interessiere, wie es ihnen geht oder wie es in ihrem geistlichen Leben und Wachstum aussieht, dann muss ich mich schon fragen, was ist es eigentlich für eine Liebe, die mich treibt? Bin ich dann in der Liebe Gottes? Lebe ich wirklich im Geist? Bin ich als Christ in meinem Element? Oder ist das am Ende doch nur die Liebe, welche nur von dem anderen irgendetwas erwartet? Diese freundschaftliche Liebe, diese sympathische Liebe, diese Philia, die vielleicht dann auch irgendwo noch meinen Egoismus bestätigt haben will und meinen Egoismus gepflegt haben will. Ich komme in die Gemeinde, von anderen etwas zu bekommen. Geht schnell, dass man so denkt. Es ist nicht selten, dass Geschwister in die Gemeinde kommen und immer etwas von anderen erwarten. Ich war auch schon in dieses merkwürdige Denken verfallen. Das ist aber ganz, ganz schlecht. Und wenn man dann das nicht bekommt, was man von anderen erwartet, dann wird man womöglich noch böse und geht böse aus dem Gottesdienst. Das wäre ganz schlimm. Doch, liebe Geschwister, solches Verhalten zeigt uns die Bibel nicht. Und solches Verhalten hat uns auch der Herr Jesus überhaupt nicht vorgelegt. Er ist gekommen, um was? Um sein Leben zu geben. Und genau in dieser Gesinnung sollen auch wir Gemeinschaft miteinander haben. Wir sind gekommen, um unser Leben zu geben. Zuerst für den Herrn und dann für die Geschwister. Wir kommen in den Gottesdienst, um anderen etwas zu geben. Und ich bin davon fest überzeugt, wenn wir anderen etwas geben wollen, dann wird uns der Herr auch wieder mit anderen beschenken. Nur wenn wir mit der Absicht in den Gottesdienst kommen, ja, ich möchte etwas von den anderen, und wenn ich das nicht bekomme, dann würde Gott auch nichts geben. So einen Egoismus unterstützt nämlich der lebendige Gott nicht. Er, der Herr Jesus, ist gekommen, um sein Leben zu geben. Und da müssen wir es eben sehen, wenn ich nicht im rechten Bezug zu Gott stehe, dann kann ich auch niemals in seiner Liebe leben. Dann kann ich auch nicht seine Liebe entsprechend weitergeben. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass man tatsächlich auch sehr schnell unecht sein kann. Wenn ich nicht im rechten Bezug zu Gott stehe und nicht im rechten Verhältnis, auch in der Nachfolge des Herrn Jesus, das hat auch etwas damit zu tun. so wird auch bei der Liebe etwas anderes herauskommen, als das, was Gott von mir herausbringen will. Da wird einfach nicht dieser Schmetterling hervorkommen, sondern wird nur so ein halbes Raupendawesen sein. Denn göttliche Liebe kann eben nur von der göttlichen Quelle kommen. Göttliche Liebe kann nur von Gott hervorkommen. Und diese Liebe, die können wir letztendlich nicht aus uns selbst heraus produzieren, mit einem freundlichen Lächeln, das ist zu wenig. Die göttliche Liebe ist letztendlich nur vorhanden, wenn wir tatsächlich Gott ergeben sind, wenn wir ihm hingegeben sind, wenn wir versuchen, ein heiliges Leben zu führen, gewaschen sind im Blute Jesu. Ja, und liebe Geschwister, es ist wirklich etwas Ekelhaftes, wenn die Liebe geheuchelt ist. Und ich denke, deshalb ist es auch so wichtig, was Paulus hier sagt, die Liebe sei ungeheuchelt. Es ist für Gott etwas Ekelhaftes, wenn wir herumheucheln, und es ist auch für Glaubensgeschwister etwas Ekelhaftes, wenn es nicht echt ist. Denn wenn die Liebe geheuchelt ist, dann weiß der andere gegenüber nicht genau, woran er dran ist bei dieser Person. Denn bei geheuchelter Liebe ist allgemein ein vordergründiges Lächeln, Schöntuerei im Vordergrund. Und hinten herum ist es allermeist so, dass man über den anderen dann schlecht redet, ihn verleumdet oder irgendeinen Makel an ihm findet und es dann weitererzählt. Und liebe Geschwister, da zerstört man jegliches Vertrauen untereinander. Wie soll da eine vertrauensvolle Beziehung entstehen? Und liebe Geschwister, Heuchelei, das ist Sünde. Bedenken wir hierbei, dass der Herr Jesus auf das Herz sieht. Wir hatten es in der letzten Predigt. Und wie oft hat der Herr Jesus seine Zeitgenossen ermahnt, vor allem die Schriftgelehrten und Pharisäer, keine Heuchler zu sein, keine Schöntuer zu sein, sondern echt zu sein. Wir fragen uns an der Stelle, was ist eigentlich ein Heuchler? Ja, ein Heuchler ist nicht viel anderes als ein Schauspieler. Ein Schauspieler, er möchte sich toll darstellen, er spielt vielleicht die Rolle eines anderen. Eine tolle Darstellung, aber sonst nichts. Er tut nur so, als ob. Vielleicht nach außen hin recht schön, wie damals die Pharisäer. Aber innen alles voller Unrat und Ekel oder Bosheit. Vielleicht ein Zustand, wie man manches Mal auch in dem Spruch in der Welt zu pflegen weiß. Wie heißt es in der Welt oft? Außen hui und innen pfui. Vielleicht ist es auch bei einem Kleiderschrank manchmal so oder bei einem Wohnhaus, wenn man nicht reingehen darf in die Wohnung. Außen alles schön, aber ja, nicht reingehen. Nicht geputzt heute, nicht aufgeräumt, außen hui, innen pfui. Und so soll es aber in unserem Glaubensleben nicht aussehen. Die Liebe sei ungeheuchelt. Natürlich müssen wir uns immer prüfen. Ist es auch innen hui und nicht nur außen? Wir sollen zuerst innen hui sein und natürlich auch nach außen hui sein und nicht pfui. Sei also kein Heuchler, sondern sei Gott ergeben und Gott hingegeben. Liebe von Gott her und Liebe durch Gott, dann wird es echt. Liebe von Gott her und Liebe durch Gott, dann wird es echt. Wir hatten uns schon anfangs vor Augen gehalten, die göttliche Liebe hat sein Leben für dich und für mich eingesetzt. So wie es Gott für dich und für mich getan hat, so sind auch wir infolge der Heiligen Schrift schuldig, unser Leben füreinander einzusetzen. Oh, und das fällt uns vielleicht manches Mal unwahrscheinlich schwer. Johannes sagt in 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 16, daran haben wir die Liebe erkannt. An was? Dass er sein Leben für uns eingesetzt hat. Und anschließend sagt Johannes, auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben einzusetzen. Wow, das ist eine Aufgabe. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben einzusetzen. Der Apostel Paulus sagt hier in Römer 12, in Vers 2, in der Bruderliebe seid gegeneinander herzlich. In der Bruderliebe seid gegeneinander herzlich. Sind auch die Schwestern mit eingeschlossen. Aber es hat eben nicht nur etwas mit Herzlichkeit oder Freundlichkeit zu tun, sondern es muss tiefer gehen. Man muss bereit sein, auch für den Bruder oder die Schwester das Leben einzusetzen. Es geht also weit über ein freundliches Begrüßen und über einen Sonntagsgottesdienst hinaus. Man muss sich einfach auch als eine wirkliche Gemeinschaft im Herrn sehen, als eine Glaubensgemeinschaft, die auch füreinander einsteht. Ja, die Bibel, die spricht auch sogar von Familie, und man fragt sich, sehen wir uns wirklich als Brüder und Schwestern untereinander? Haben wir uns einander so im Blick, wie eine Familie sich einander im Blick hat? Das ist sicherlich ein Lernprozess. Und Paulus sagt, Gottesdienst ist nicht nur am Sonntag. Denn in Römer 12, Vers 1 haben wir im letzten Gottesdienst bereits gelesen: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringet als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ja, auch wenn man einem anderen ein Taschentuch reichen kann. Auch das ist gut. Dass wir unser Leiber darbringen, und das soll unser lebendiger, heiliger und Gott wohlgefälliger Opfer sein, und das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also mit einem hingegebenen Leben, da fängt erst der rechte Gottesdienst an. Und da kommt auch die echte Liebe zutage. Und die göttliche Liebe, das ist ja ohnehin nur der Grundtenor für alle anderen Dinge, die aus dem Leben als Christ hervorgehen. Und das sehen wir auch gerade jetzt in diesem Text. Aber ich möchte mal noch auf das Kapitel der Liebe in der Heiligen Schrift zu sprechen kommen. Und ich denke, einige wissen jetzt, wo ich hinein will. Und zwar 1. Korinther 13. Da wird uns die Liebe so ganz besonders vor Augen gestellt. 1. Korinther Kapitel 13. Ja, schlag das mal bitte mit auf. Ab Vers 3. Paulus, der stellt uns hier vor Augen, wir können viel, viel tun. Wir können viele Aktivitäten pflegen. Wir können vieles für den Herrn unternehmen. Aber wenn nicht die rechte Motivation da ist, dann ist es eigentlich alles recht wenig wert. 1. Korinther 13, ab Vers 3. Und wenn ich alle meine Habe austeile und meinen Leib hergebe, damit ich verbrannt werde, sagt Paulus, habe aber keine Liebe, so nützt es mir nichts. Das ist quasi wie wertlos. Und er sagt dann in Vers 4, die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, sie prahlt nicht, sie bläht nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Natürlich, was die Wahrheit bezieht. Hier sehen wir das Ausmaß der Liebe. Die Liebe ist langmütig und gütig. Sie beneidet nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit. Wenn wir das mal erfasst haben, dann sind wir einen wesentlichen Schritt weiter in unserem Glaubensleben. Und liebe Geschwister, wir müssen uns solche Verse verinnerlichen. Am besten auswendig lernen. Aus einer echten Begebenheit hatte ich gelesen, ein junges Mädchen heiratete eines Tages gegen den Willen ihres Vaters einen armen, aber doch ehrwürdigen Mann. Und der Vater, weil er mit dieser Ehe nicht einverstanden war, trieb die beiden aus dem Haus und schloss Tür und auch sein eigenes Herz vor ihnen zu. Und die beiden siedelten sich dann an einem anderen Ort an, wo sie einen guten Verdienst hatten und sich dann auch schnell emporarbeiten konnten. Und nach vielen Jahren hatte der Vater in jener Ortschaft zu tun und beschloss dann doch mal nach seiner Tochter zu schauen, was aus ihr geworden ist, und sie zu besuchen. Und er dachte, ja, da wird mich ein schöner, kühler Empfang erwarten. Er hatte ja seine Tochter aus dem Herzen ausgeschlossen, hatte gedacht, da hat er nichts Gutes zu erwarten. Aber seine Tochter und ihr Mann empfingen ihn äußerst freundlich und liebevoll. Und nachdem er sich eine Zeit lang bei ihnen aufgehalten hatte, kehrte er dann wieder nach Hause in seinen Ort zurück. Und einer seiner Nachbarn, der erfahren hatte, dass er dort gewesen war, fragte ihn, wie seine Tochter und ihr Mann ihn denn behandelt hätten. Oh, sagte der Vater, ich habe im ganzen Leben noch nicht eine solche Behandlung erfahren. Sie haben mir das Herz gebrochen. Sie haben mich umgebracht. Ich kann es kaum ertragen. Dann fragt der Nachbar, was haben sie dir denn getan? Haben sie dich misshandelt? Nein, sagte der Vater. Sie haben mich so lieb gehabt. Und das bringt mich fast um. Ich kann es mir gar nicht vergeben, dass ich meine eigene geliebte Tochter, die mich so herzlich liebt, derartig behandelt habe. Gott wolle sie segnen und mir meine Grausamkeit und meine Ungerechtigkeit ihr und ihrem Mann gegenüber vergeben. Ja, und das sehen wir. Gottes Liebe geht über die menschlichen Grenzen hinaus und letztendlich siegt auch die Liebe. Die Liebe hat dem Vater das Herz gebrochen. Wenn die Tochter sich so verhalten hätte wie ihr Vater, dann hätte es ein lebenslanger Disput gegeben. Aber die Liebe hat das Herz des Vaters gebrochen und der Zugang war hergestellt. Mögen auch wir das immer mehr erfahren und erkennen, wie wunderbar es ist, in Gottes Liebe zu lieben und eben in der Echtheit der Liebe zu stehen. Und wie gesagt, wie anfangs erwähnt, es hat nichts mit Gefühlen zu tun. Die Liebe ist zuerst eine Entscheidung. Möchte ich Gottes Willen tun oder möchte ich ihn nicht tun? Das Gefühl sagt oft etwas ganz anderes. Nee, da kannst du nicht lieben. Der hat sich so verhalten über Jahre gegenüber dir. Nein, dann verhalte ich mich auch mal so. Ich kann das auch machen. Natürlich können wir immer mit Härte reagieren. Und deswegen ist es eine Willensentscheidung, Gott zu gehorchen und zu lieben, wie er uns befohlen hat. Und er gibt uns die Ausrüstung durch seinen Geist. Gottes Liebe geht über die menschlichen Grenzen hinaus. Und da kommen wir schon zum dritten Punkt. Die Liebe siegt über das Böse. Die Liebe siegt über das Böse. Paulus sagt hier in Römer 12, wenn wir heute zurückkommen, in Römer 12, Vers 1, die Liebe sei ungeheuchelt, hasset das Böse, hanget dem Guten an. Was heißt es, das Böse hassen? Paulus meint hier nicht, dass wir dem Bösen Paroli bieten müssen und dass wir uns dem jetzt entgegenstellen müssen und wiederum Böses auffahren müssen. Nein, weil er zeigt zugleich auf, hange dem anderen an. Geh weg vom Bösen, hange dem Guten an. Geh auf die andere Seite. Bleibe nicht in dem Bösen, hasse das Böse, geh weg von ihm. Das Böse heißt also vom Bösen Abstand, das Böse hassen heißt also vom Bösen Abstand zu nehmen. Sich nicht damit einlassen, sondern eben dem Guten anhangen. Und was heißt es, dem Guten anhangen? Es heißt, wieder das zu suchen, was vor Gott wohlgefällig ist. Denn wir hatten es in der letzten Predigt angeschaut, in Vers Römer 12, Vers 2, passet euch nicht diesem Weltlauf an, sondern verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes, um prüfen zu können, was der Wille Gottes sei, der Gute und der Wohlgefällige und der Vollkommene. Schau also, was der Wille Gottes ist. Lass deinen Sinn verändern und hange dem Guten an. Das, was vor Gott gut ist. Und wenn wir zu Gott kommen, dann sind wir ohnehin schon beim Guten. Und da müssen wir uns schon immer wieder vor Augen halten, wie schnell uns eigentlich das Böse wieder einholen will. Da braucht doch bloß irgendjemand ein krummes Wort zu sagen oder unserem Willen entgegenzustehen. Da braucht sich doch bloß unserem Willen irgendwas in den Weg zu stellen und schon sind wir beim Bösen. Braucht nur jemand auf der Straße sein, der nicht schnell genug von der Ampel wegfährt. Jetzt fahr mal weiter, komme ich auch fort. Das sind böse Aussprüche. Da müssen wir eher sagen, ja Herr, du hast diesen Menschen auch lieb, segne ihn. Und der Herr sorgt dafür, dass ich ans Ziel komme. Schnell sind wir in Gefahr, in diesem Gedankengang zu denken, in diesem Sinn zu denken, wie die Welt denkt, wie ihre Gesinnung ist und auch so zu handeln. Kein Schmetterling zu sein, sondern Raupe zu sein, das ist ekelhaft. Schnell sind wir in Gefahr, nicht geistlich, sondern einfach fleischlich zu handeln. Wir haben auch weiterhin die Möglichkeit dazu. Aber dann entfaltet sich der Schmetterling nicht mehr. Also wenn die Möglichkeit nicht da wäre, noch fleischlich zu handeln, dann bräuchte letztendlich der Apostel Paulus auch so einen Vers nicht schreiben, die Liebe sei ungeheuchelt, weil er weiß, es kann tatsächlich auch anders sein. Doch andererseits bin ich auch davon überzeugt, stehen wir manches Mal in Gefahr, diese geistlichen Anweisungen, die uns das Wort Gottes zeigt, wie so eine schwere Last auf uns zu nehmen. Jetzt muss ich das und jenes tun und dem muss ich jetzt gerecht werden und man möchte vielleicht sogar noch mehr auf sich nehmen, als der Herr wirklich will. Und das ist sicherlich auch ein Problem. Und dabei gilt es für uns vielmehr, einfach dem Herrn ergeben zu sein, Lernende zu sein für ihn, offen sein für das, was er auf uns zusteuern lässt. Und es in geistlicher Weise anzugehen. Manchmal oft ganz kleine Dinge, die der Herr auf uns zukommen lässt. Aber ich habe was gelesen bei Charles Haddon Spurgeon, der hat einmal geschrieben von einer eigenen Lebenserfahrung. Er sagte, einst hörte ich von einem unserer Prediger eine sehr hübsche Illustration. Er sagte, dass er, der Prediger, sein Studierzimmer verlegt habe und dabei war, seine Bücher von einem Zimmer ins andere zu tragen. Und da kam sein kleiner Sohn und sagte, Papa, lass mich dir mithelfen. Und der kleine Bub war eigentlich nicht imstande, etwas zu tun. Aber der Vater dachte, ja, er möchte seinem Wunsch nachkommen, weil sich der Sohn schon angetragen hatte und er möchte es nicht unterdrücken. So sagt er zu seinem Sohn, ja, du kannst dieses kleine Buch tragen. Du bist ja noch ganz klein und hast noch nicht viel Kraft. Nimm dieses kleine Buch. Aber der Sohn, der wollte nicht nur dieses kleine Buch, sondern der wollte gleich mehrere Bücher tragen. So nahm er mehrere Bücher, packte sie eins nach dem anderen drauf und schleppte bis hin an die Treppe und weiter ist er nicht mehr gekommen. Und dort setzte er sich hin und fing dann an zu weinen. Denn weiter konnte er die Bücher nicht tragen. Und was meinen Sie, sagt Spurgeon, erzählte der Vater, wie es weiterging. Der Vater sagte, ich musste dann das Buch oder die Bücher und den Jungen dazu die Treppe hinauftragen. Also es war wahrscheinlich ein Stock weiter oben, dieses andere Zimmer. Und Spurgeon sagt dann, so ist es mit uns. Wir bitten Gott, uns etwas für ihn tun zu lassen. Und wir sind oft nicht damit zufrieden, nur etwas für ihn zu tun. Wir haben einen ganz natürlichen und guten Wunsch, mehr zu tun. Und wir unternehmen etwas, das wir letztendlich nicht tun können. Und dann wird uns die Last zu groß. Wir sitzen da und klagen. Und dann kommt letztendlich der gute Vater daher und nimmt die Bücher und das kleine Kind dazu und trägt beide davon. Und Spurgeon sagt, anstatt zu klagen, rufe ihn an, den himmlischen Vater, und sprich, mein Vater, ich wollte so gern dies und das tun, aber ich kann es nicht. Komm du, mein Vater, und tue es. Denn es ist nicht mein, sondern dein Werk. Ja, und ich denke, sicherlich haben wir auch schon solche Erfahrungen mit Kindern gemacht. Ein Kind möchte immer gleich so viel tun wie ein Erwachsener. Die kleine Kinder haben, die wissen darüber Bescheid, wie die Kinder oft handeln wollen. Aber bei uns im Glaubensleben ist es oft ähnlich. Wir meinen gleich, alles auf einmal tun zu können. Wir können gleich alles auf einmal befolgen, was hier in der Bibel steht. Und wir übernehmen uns vollständig. Und dann fangen wir an zu jammern und die Last wird uns zu groß. Doch andererseits möchte uns der himmlische Vater nicht überlasten. Er möchte uns auch nicht an unseren Lasten zugrunde gehen lassen, nein. Es wird immer so sein, wenn wir meinen, die Dinge aus uns heraus tun zu können, dann werden wir es auch nicht schaffen. Und wir werden auch nie alles auf einmal vollständig erfüllen können. Und wir können eben auch nicht ohne ihn lieben. Vielleicht meinen wir, überfordert zu sein, wenn wir jemanden lieben sollen, der uns irgendwie böswillig entgegengekommen ist. Sofort überfordert. Aber dann ruft den himmlischen Vater an. Herr, trag du diese Sache. Ich muss es ja gar nicht selbst. Nimm du mich mit meiner Last, nimm du mich mit meinen Büchern und trag mich doch bitte die Treppe hoch. Du kannst es doch tun. Ich muss es ja gar nicht selber. Und der himmlische Vater tut es gerne. Nur müssen wir dabei zurückstehen. Wir können nicht ohne ihn lieben. Wir können nicht ohne ihn vom Bösen Abstand nehmen. Wir können nicht ohne ihn irgendwelche Arbeiten, Dienste oder Aufgaben tun. Nein, das geht nicht. Wie auch im natürlichen Leben, so ist es auch im geistlichen Leben. Es ist letztendlich alles wachstumsbedingt. Doch grundlegend möchte unser Herr unsere Lasten tragen. Und wir können ihn anrufen und sagen, lieber Vater, tue es doch du bitte für mich. Trage doch du die Last, mir ist sie momentan noch zu schwer. Und wie befreiend ist es dann, wenn wir wissen, wir sind an seinem Werk beteiligt, doch er trägt in Wahrheit die Last, nicht wir selbst. Hinten an der Pinnwand haben wir nicht umsonst diesen schönen Vers aufgehängt, von Psalm 68, Vers 20. Gepriesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last, der Gott unseres Heils. Das Leben als Christ, das hat viel mit Lernen zu tun. Auch diese Entfaltung, dieser Verwandlungsprozess, das hat mit Wachstum, das hat mit Lernen zu tun. Und wir sind ein Leben lang damit beschäftigt. Keiner von uns ist fertig. Manche meinen, jetzt habe ich alles begriffen, jetzt habe ich alles erfasst. Wenn du es heute meinst, dann fällst du morgen auf die Nase, da bin ich überzeugt. Und wenn wir vielleicht auf unser Glaubensleben sehen und uns mal wirklich im Lichte der Bibel betrachten, dann müssen wir manches Mal sagen, ich habe eigentlich noch gar nichts erfasst. Ich habe eigentlich noch gar nichts begriffen. Herr, bitte hilf mir. Ich möchte wieder neu von dir lernen. Ich möchte wieder neu dir ergeben sein. Ich möchte wieder neu auf dich hören. Du hast es gesagt. Meine Schafe hören meine Stimme. Und sie folgen mir. Und das möchten wir jeden Tag aufs Neue erkennen. Lernende zu sein. Leute sein, die auf den Herrn hören. Die ihm ergeben sind. Keiner von uns ist fertig. Doch zunächst gibt der Herr ein ganz besonderes Kennzeichen für seine Jünger in diese Welt hinein. Und sie sollen sich nicht so verhalten wie die Welt. Sie sollen aber auch das nicht unecht tun und sagen, ach, jetzt muss ich halt irgendwo dem Bösen da Abstand nehmen oder das Böse überwinden. Nein, es wird eigentlich automatisch geschehen. Wir können das Böse überwinden. Wir brauchen uns nicht vom Bösen überwinden lassen, wenn wir dem Herrn ergeben sind und wenn wir in seiner Liebe sind. Denn der Herr sagt in Johannes 13, 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Diese Liebe, die lässt sich nicht erbittern. Und das ist sicherlich ein Lernprozess für jeden von uns, sich nicht verbittern zu lassen. Nicht Böses mit Bösem vergelten. Oder wie es hier in Vers 21 steht, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ist nur möglich in dieser Liebe Gottes. Die Liebe ist also ein ganz entscheidender Faktor im Leben als Christ und in der Nachfolge Jesu. Die Liebe ist wichtig, doch es ist entscheidend, ob sie echt ist oder ob sie von uns heraus gewirkt ist. Schlimm ist es, wenn diese Liebe auch innerhalb einer Gemeinde nicht zu erkennen ist. Ich bin überzeugt, dass auch wir einen großen Mangel hier unter uns haben. Vielleicht könnt ihr das auch mir vorhalten, dass ich vielleicht auch zu wenig Liebe übe. Sicherlich habe ich auch noch einen Mangel. Auch ich kann nur darin wachsen. Und wenn wir das erkennen, dass die Liebe unter uns nicht vorhanden ist, Oder wenn ihr seht, dass die bei einem Prediger nicht vorhanden ist, dann gibt es nur eines. Gehen wir auf die Knie, rufen wir seinen Namen an. Geben wir uns Gott aufs Neue hin. Bitten wir Gott, dass die Liebe unter den Seinen auch hier in der Gemeinde sichtbar wird. Bitten wir den Herrn. Ich bin überzeugt, er wird uns geben. Diese Liebe wird letztendlich, wie wir anfangs schon erwähnt haben, nur offenbar werden, wenn man sich Gott hingibt und wenn man bereit ist, in Unterordnung und Selbstverleugnung den Willen Gottes zu tun. Ludwig Graf von Zinzendorf, der bringt es in einem Lied so wunderbar zum Ausdruck, Herz und Herz vereint zusammen, unter Nummer 411 in unserem Liederbuch. Dort sagt er, legt es unter euch, ihr Glieder, auf so treues Lieben an, dass ein jeder für die Brüder auch das Leben lassen kann. Und wenn eurer Liebeskette Festigkeit und Stärke fehlt, so flehet um die Wette, bis sie Jesus widerstellt. Liebe, hast du es geboten, dass man Liebe üben soll? O, so mache doch die toten, trägen Geister lebensvoll. Zünde an die Liebesflamme, dass ein jeder sehen kann, wir als die von einem Stamme stehen auch für einen Mann. Das ist gewaltig. Da meint man fast, man ist in Pfingsten drin. Zünde an die Liebesflamme, dass ein jeder sehen kann, wir als die von einem Stamme stehen auch für einen Mann. Wunderbar. Mit diesem Liedvers will ich auch diese Predigt schließen. Wir hatten uns angesehen, erstens die Liebe, zweitens die Echtheit der Liebe und drittens die Liebe siegt über das Böse. Lasst uns in der Hingabe an unseren Herrn in dieser Liebe und in seiner Nachfolge darin wachsen. Sie ist der Grundtenor für alles Handeln in unserem Glauben und in unserem Leben. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Ja, lieber Vater im Himmel, wir preisen dich, dass wir zu dir kommen dürfen. Wir, die wir uns so oft überfordert fühlen, die wir oft meinen, wir können deine Gebote nicht hinausführen. Vergib uns, Herr, wo wir manches Mal auch alles auf einmal tun wollen und dann wieder einen tiefen Fall erleben. Hilft uns, Herr, in den kleinen Schritten zu wachsen und hilft uns, Herr, dir ergeben zu sein. Und hilf uns, Herr, nicht auf unsere Gefühle zu hören, auf unsere Stimmungen einzugehen, sondern, Herr, dass wir es lernen, einfach im Gehorsam dir nachzufolgen. Und dass du, Herr, den Gehorsam wiederum, den wir dir aus Liebe darbringen wollen, auch segnen kannst. Und Herr, auch diese Liebe auch zur Fülle bringen kannst. Wir möchten dir danken, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns wachsen lassen möchtest am inwendigen Menschen. Wir danken dir, Herr, dass du uns deinen Geist gegeben hast und dass uns auch dein Geist von Tag zu Tag erneuern will. Wir möchten dafür beten, Herr, dass wir es zulassen, dass, Herr, wir geistliches Wachstum erleben dürfen und auch die Freude in der Fülle auch mehr und mehr haben dürfen. Wir möchten dich preisen, Herr, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Und wir möchten dir danken, Herr, dass du uns auch mit uns gehst, auch durch diesen Tag und, Herr, auch durch die kommende Woche, durch die kommende Zeit. Und wir danken dir, Herr, dass dein Geist uns, Herr, nicht mehr loslassen wird, dass du uns versiegelt hast mit deinem Geist und dass er bei uns bleibt, bis in Ewigkeit. Danke, Herr, dass du da bist und dass wir deinen Namen anrufen dürfen. Danke, Herr, für deine Liebe in Ewigkeit. Amen.